Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ja, ihr Lieben, es ist jetzt genau 5 Jahre auf den Tag, so minus 2 Tage, dass wir hier auf dieser Bühne verabschiedet worden sind, um nach Bamberg zu gehen, Kirche zu gründen. Damals haben wir gesagt, wir ziehen nach Bayern. Jetzt wissen wir, es ist Oberfranken. Die Leute sind da ganz spezifisch. Und das Schöne ist, ich schaue in ganz viele bekannte Gesichter und auch ganz viele neue, weil 5 Jahre ist auch für Gemeinde ganz viel. Leute kommen dazu und das ist wunderschön. Und erlaubt mich, es mir einfach, mich kurz vorzustellen, denn ich finde, ich bin jetzt keine gewöhnliche Gastsprecherin, sondern ich bezeichne mich als ein Kind dieses Hauses. Genau, ich bin die Nikki Brayman, ich bin verheiratet mit meinem Mann Josh Brayman. Der ist eigentlich Amerikaner, aber der ist schon so lange in Deutschland, der ist so deutsch mittlerweile. Und wir haben 5 Kinder, die sind zwischen 2 und 9 Jahren. Lydia und Stefan sind uns da als ganz klares, großes Vorbild vorangegangen. Und haben gesagt, können wir mal, eins schaffen wir auch noch. Und ich liebe Großfamilie, ich würde es immer wieder so tun. Und bin Gott da einfach sehr, sehr dankbar dafür. Genau. Ich bin so alt, dass ich die Overflow-Kirche noch als FCG Wie oder als FCG Wiesbaden kenne. Und ich oute mich, ich kenne sogar noch die Freie Christengemeinde Philadelphia e.V. in der Emser Straße. Also wer ist denn Emser Straße alt? Der darf sich mal, oh, die trauen sich alle gar nicht so. Alle Millennials und mehr heben sich. Genau. Ja, und bevor wir nach Bamberg gezogen sind, war das hier mein geistliches Zuhause. Ich habe mich 1997 auf dem Bundescamp in Neufrankenroda mit den Royal Rangers bekehrt und habe da gesagt, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und da bin ich Sonntag für Sonntag, Freitag für Freitag, Samstag für Samstag in diese Kirche gekommen. Und wisst ihr, wenn ich zu Hause bin und ich kann nicht in unseren Gottesdienst gehen, was manchmal passiert, wenn man Kinder hat, die krank sind, dann schalte ich immer noch den Overflow-Livestream ein. An dieser Stelle möchte ich euch einfach nochmal daran erinnern, welch ein Gold und welche Schätze in eurem Kindergottesdienst und auch bei den Royal Rangers schon liegen, bereit sind, geborgen zu werden. In den Kindergottesdiensten habt ihr Evangelisten, ihr habt Missionare, ihr habt Pastoren, ihr habt alles, was das Reich Gottes braucht. Und ihr könnt diejenigen mal ehren, die Sonntag für Sonntag, Samstag für Samstag in diese wertvolle Arbeit investieren. Das ist wirklich ganz, ganz stark. Genau. Pastor Stefan war mein Jugendpastor. Ich kannte ihn noch unter seinem Spitznamen, aber das ist jetzt ein bisschen, he grew it out, aber das ist okay. Aber ich erinnere mich noch an den ersten Hauskreis bei der Kerstin, wo 14-jährige Mädels sich gelöchert haben und ganz viele awkward questions gestellt haben. Aber ich möchte dir danken für dein Investment in mich und auch in meinen Mann, mit dem du ja auch viele Jahre Gemeinde geleitet hast. Und meine Erinnerungen sind so reich an Jugendfreizeiten, Missionseinsätze in Schwerin. Und ich danke dir einfach für das, was du in mir auch gesehen hast, für die Bereiche, die du freigemacht hast, wo du gesagt hast, probier dich aus als Leiterin, probier dich aus als Predigerin und auch das uns freisetzen, uns vor 5 Jahren auch gehen zu lassen. Ihr habt einen super Pastor, noch eine viel, viel stärkere Frau an seiner Seite, die es braucht. Und die haben ein ganz, ganz starkes Hirtenherz. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Einer, der die Namen kennt, der manche Ehemänner an die Hochzeitstage erinnert, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Genau. Wer ganz viel über Bamberg wissen will, der kommt einfach nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich habe jetzt in die Predigt nichts jetzt hier irgendwie eingebaut, aber uns geht's gut. Wir sind am richtigen Platz, wo Gott uns haben will. Wir feiern jetzt im September endlich die Eröffnung unserer permanenten Räume, die wir jetzt seit 8 Monaten renovieren. Es geht voran und Gott ist gut und Gott ist gnädig. Nach vielen Wasserschäden und irgendwelchen Lieferschwierigkeiten starten wir mit Teppich im großen Saal und sind Gott ganz dankbar. Genau. Ihr habt eine super spannende Predigtreihe, die da heißt, das ist doch klar. Und in den vergangenen Wochen habt ihr euch immer wieder Themen angeschaut, wo man eigentlich sagt, ja, das ist doch klar. Aber wenn man eine Frage gestellt bekommt zu einem der Themen, dann merkt man, oh, ich komme doch ganz schnell an die Grenzen meines eigenen Erklärens. Was bedeutet Christsein? Ist der Mensch gut? Wie kann Gott 3 in 1 sein? Und letzte Woche hat Simona die Frage gestellt, kenne ich eigentlich Gott? Und ich habe heute Morgen die Ehre und das Privileg, weiterzumachen. Und die Frage lautet, wie erkenne ich den Willen Gottes? Erkennt man den leicht? Ist das schwer? Ist das eher mittel? Woran erkenne ich, dass ich ihn erkannt habe? Und hier sitzen so 100% Menschen, die mit ganz konkret an dich ein. Amen. Ja, mein erster Punkt heute Morgen ist der Wille Gottes für mein alltägliches Leben. Als ich so über die Predigt nachgedacht habe, habe ich ganz viel Inspiration direkt so verspürt zu dem Thema Berufung. Das große Ganze, was will Gott von meinem Leben, was will er mit mir anfangen? Aber als ich dann diese ganzen Gedanken anfangen wollte zu tippen, hatte ich das Gefühl, wie der Heilige Geist mich so stoppt und ich zur Ruhe gekommen bin. Und da hatte ich nochmal diesen ganz, ganz starken Eindruck, dass Gott heute Morgen spricht, mein Wille ist, dass du mich kennst und mich liebst. Ich sag's nochmal, Gott spricht, mein Wille ist, dass du mich kennst und mich liebst. Und wir lesen einen ganz bekannten Vers und heißt es, nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jedem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir mit deinem Namen haben wir doch Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen Wunder getan. Doch dann werde ich mich ihnen unmissverständlich erklären. Ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort. Ihr habt nie auf mich gehört. Wisst ihr, Gott möchte keine bloßen Lippenbekenntnisse. Er sehnt sich nach Anbetern in Wahrheit und in Geist, die ihn wirklich kennen. Und das griechische Wort im Urtext von kennen ist so ein persönliches, so ein inniges Kennen. Es ist das Pendant zum hebräischen Kennen, wenn ein Mann und eine Frau sich erkennen und eins werden. Wenn Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt, dann bedeutet das nicht, dass er nicht weiß, wer wir sind. Denn natürlich weiß er, wer wir sind. Er hat uns geschaffen. Aber was er uns damit sagen will, ist, wir hatten nie eine innig gelebte Beziehung miteinander. Und genau dieses Kennen, dieses Leben von einer innigen Beziehung, das ist der Wille Gottes für dein Leben heute Morgen und für jeden Tag, solange du Atem in deinen Lungen hast. Und du sehnst dich vielleicht nach Antworten auf viele, viele Fragen, wo du Entscheidungen treffen musst oder du ringst mit dieser Berufungsfrage. Aber Gott wünscht sich an erster Stelle ganz klar eine Beziehung zu dir. Das ist sein erster und sein größter Wille für dein Leben. Deshalb hat Gott den Menschen geschaffen. Deshalb hat Jesus Christus den Weg der Rettung für uns am Kreuz von Golgatha errungen. Er will, dass du ihn als himmlischen Vater erkennst, als Freund, als Tröster, als Beistand, als deinen Retter. Und dass du ihn liebst mit allem, was du hast, mit allem, was du bist, mit allem, was du kannst. Wir lesen es in Matthäus 22, dort heißt es, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Gott möchte, dass du ihn liebst und du darfst sein. Du musst nichts leisten, um sein Kind zu sein oder in seine Gegenwart kommen zu dürfen. Und dieses Kennen und Lieben, diese innige Beziehung zu deinem Retter Gott, sie sind das Fundament. Sie sind eine Basis, auf der alles andere aufbaut. Und wir können diesen Schritt nicht skippen, wie so ein Lied in einer Playliste, was uns nicht gefällt, wo wir sagen, ach, das wollen wir nicht. Wir wollen direkt die große Berufung. Nein. Alles baut darauf auf, dass du in Freundschaft mit Gott lebst. Und diese Freundschaft, wie beginnt sie? Wir lesen es in Römer 10. Sie beginnt, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund aussprichst, dass Jesus der Herr ist. Dann beginnt eine Freundschaft mit Gott. Aber diese Freundschaft muss auch gepflegt werden. Die schließt sich dem an. Und wir Christen haben oft so ein Bild von ich muss beten, ich muss die Bibel lesen, ich muss in den Gottesdienst. Wow, ganz ehrlich, wenn meine Schwester sagen würde, ich muss mit Niki einen Kaffee trinken oder irgendeine Freundin sagt, ich muss sie mal wieder anrufen, vergiss es. Das ist doch nicht die Art von Beziehung, die wir wollen. In Bezug auf unsere Freundschaft mit Gott müssen wir einen Mindset-Shift vollführen, von müssen zu dürfen. Ich darf mit Gott reden. Er ist der Schöpfer des Universums und dennoch möchte er Gemeinschaft mit uns haben. Er ist allmächtig und er sieht mich. Ich darf in seinem Wort lesen und das finde ich spannend. Sein Wort ist uns in unserer Sprache zugänglich. Alles gut? Okay. Ach so, okay. Alles gut. Ich darf in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen leben. Was für eine Ehre. Du weißt es, aber ich sage es, es gibt Völkergruppen, die haben keinen Zugang zu einer Bibel in ihrer Sprache. Und unsere Bibeln in unserer deutschen Sprache in unterschiedlichen Übersetzungen verstauben auf unserem Schreibtisch. Es gibt Länder, da ist es Christen verboten, sich zu treffen, um gemeinsam zu beten. Und wir nehmen es als eine Last, sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Ich möchte ausschlafen, ich brauche einen Me-Tag in der Woche. Es hat sich so viel Bequemlichkeit eingeschlichen. Und die Realität ist oft, dass wir Gott gar nicht innig kennen, weil wir die Zeit mit ihm nicht priorisieren. Wir überfliegen sein Wort. Wir machen alles to go und beim Mittagessen stellen wir fest, oh, heute habe ich auch wieder stille Zeit ausfallen lassen. Und dann hetzen wir so durch den Tag. Und wenn wir dann auf eine Frage, die für uns dringend ist, nicht sofort eine Antwort bekommen wie den Instant Coffee, den wir mit heißem Wasser übergießen, dann sind wir mad. Dann sind wir frustriert mit Gott. Wo ist die Antwort? Und ich verrate euch was, das geht auch Leitern und Pastoren so. Das davor ist niemand gefeit. Und ich spüre, wie Gott so den Fokus heute Morgen da drauf legen möchte. Gott wünscht sich für dein Leben nichts mehr, als dass du ihn als den lebendigen Gott kennst und ihn liebst. Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Aus dieser Innigkeit und aus dieser Intimität mit Gott, da kommt das Erkennen seines Willens für alle Bereiche deines Lebens ganz automatisch als Beiprodukt sozusagen. Wisst ihr, wir als Eltern, wir haben zwei Familienregeln und wir haben es bewusst klein gehalten. Unsere erste Regel heißt, don't tell a lie. Kinder sollen nicht lügen, ja? Es steht schon in den 10 Geboten. Warum ist das so wichtig? Lügen bricht das Vertrauen. Das ist ganz schwierig in einer Beziehung. Deswegen, Kinders, ihr dürft nicht lügen. Unsere zweite Regel, von der wir dachten, die ist mega, die heißt, be nice, sei nett. Warum? Weil wir dachten, darunter lässt sich alles bündeln. Ist es nett zu schlagen? Nein. Ist es schlecht, deinem Bruder irgendwie das Spielzeug wegzunehmen? Nein. Ist es nett, deiner Mama nicht zu helfen, wenn sie um Hilfe bittet? Nein. Aber wisst ihr, was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist das Verständnis unserer Kleinkinder von dem Wort nett. Für sie ist es verhandlungsfähig, ja? Körperliche Auseinandersetzungen, lautes Schreien, das geht doch, wenn vorher XY passiert ist. Und ich denke mir doch so oft, hey, ihr seid jetzt schon so viele Jahre in unserem Haus. Diese Regeln, die müssten eigentlich jetzt in Mark und Bein übergegangen sein. Ihr müsstet doch wissen, was wir als nett empfinden. Und dann merke ich immer wieder, nein, es braucht noch Begleitung und Erkenntnis. Und so ist es auch mit Gott. In dem Unterwegssein mit ihm, in dem Intensivieren unserer Freundschaft mit ihm, werden die Dinge klar und klarer und noch klarer. Und Gott lädt dich heute Morgen ein. Ganz simpel, super basic, komm in seine Gegenwart. Lerne ihn kennen, verbringe Zeit mit ihm. Nicht, weil du musst, sondern weil er so viel für dich hat. Wenn wir das verstehen, dass in ihm die Fülle ist, dass er alles hat, was wir brauchen, dann kommen wir doch gerne in sein Haus und in seine Gegenwart. Und es ist wie in anderen Beziehungen auch. Wir müssen die Zeit mit ihm wichtig werden lassen. Wir müssen sein Wort studieren, es lesen, es proklamieren, es umsetzen, indem wir beten, was nichts anderes bedeutet, als Gott zu Gott zu sprechen und dann auch still zu werden, um zu hören, was er zu uns zu sagen hat. So simpel, so basic, aber es ist trotzdem der Punkt, an dem die allermeisten Christusnachfolger angefeindet werden. Wir lesen es in den 7-Cent-Schreiben an die Kirchen, das lesen wir in der Offenbarung. Da wird gewarnt vor der Lauheit. Ihr seid nicht heiß und ihr seid nicht kalt, ihr seid lau. Zu einer anderen Kirche wird gesagt, ihr habt die erste Liebe verloren. Wie schrecklich das klingt, oder? Wenn man die erste Liebe verliert. Gott ruft uns sanft, aber klar heute Morgen. Komm zu mir, verlieb dich neu in den Retter Gott und führe diese innige Beziehung mit ihm. Und wisst ihr, bei einem Hausbau fängt man auch nicht erst mit dem Dach an, sondern man legt das Fundament. Und so ist diese Beziehung der erste Wille Gottes für dein Leben. Das ist ein Fundament, auf das alles aufbaut. Und wir sehen das auch in der Geschichte von den zwei Schwestern Maria und Martha. Also ich bezeichne mich oft so als so eine Macherin, auch meine Church in Bamberg, die weiß es. Ich sage immer, ich bin so eine Martha, so eine Macherin, so go, go, go. Und der Josh, der versucht dann immer, dass ich ein bisschen runterkomme, sagt, wusel mal nicht so viel. Der Abwasch macht sich auch später. So, ja, kommt eine andere Martha und macht den Abwasch? I don't know. Und wisst ihr, das Witzige ist, dass wir unsere Kinder das dann oft schon kommentieren, wenn ich dann so am Rumrödeln bin und der Papa sitzt und liest die Bibel oder ein Magazin oder so, dann sagen sie, Mama ist wieder eine Martha und Papa ist voll die Maria. Und wisst ihr, dieses Ereignis aus der Bibel sagt zu keinem Punkt, dass praktisch veranlagte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben. Im Gegenteil, die Kirche braucht Marthas. Wir brauchen Leute, die Kuchen backen, dekorieren, putzen, aufräumen, Cafés bauen, in Cafés stehen. Aber wenn Jesus Martha erinnert, dass Maria den guten Teil hatte, dann will er ihr eins klar machen. Alles machen und tun, ist nichts wert, wenn das Fundament nicht stimmt. Aus der innigen Beziehung, ich kenne dich, kommt das Machen. Und darum geht es. Das ist die Reihenfolge. Es geht darum, gemeinsame Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Genau. Ihr Lieben, der zweite Punkt ist, der Wille Gottes, den brauche ich aber auch in den kleinen und großen Entscheidungen meines Lebens. Was tue ich da? Dir leuchtet es vielleicht heute Morgen ein oder nix und du denkst, ja, ich möchte klatschen. Ich weiß, dass Gott mich, dass ich dazu berufen bin, ihn zu lieben. Das ist das Fundament. Aber ich habe trotzdem Fragen und ich habe trotzdem Entscheidungen, die ich treffen muss und die können ganz unterschiedlicher Natur sein. Wusstest du, dass laut Neurowissenschaftler der Mensch ungefähr 35.000 Entscheidungen pro Tag trifft? Manche davon sind super unbewusst und die sind auch überhaupt nicht wichtig. Ob du zuerst den linken Socken anziehst oder den rechten, das ist egal. Aber dann gibt's andere Entscheidungen, die treffen wir, zum Beispiel im Straßenverkehr. Halte ich mich an die Straßenverkehrsordnung, ja oder nicht? Die haben große Auswirkungen. Und das sind wichtige Entscheidungen, die wir treffen, dass wir sagen, wir halten uns heute an die Regeln von unserer Gesellschaft und vom Straßenverkehr. Und dann gibt's Fragestellungen, mit denen ringen wir förmlich. Da fällt es uns schwer, eine Entscheidung zu treffen. Manche Menschen lassen sich eher von Fakten leiten. Ich mache jetzt kein Meinungsbild. Oder wollt ihr ein Meinungsbild? Andere Menschen lassen sich eher von ihren Gefühlen leiten. Und dann gibt's ganz klare Fragestellungen, die müssen im Geist errungen werden. Aber nicht alle. Ich erinnere uns, wir sind ein Geistmensch. Wir haben eine Seele und wir leben in einem Körper. Und ich lehne mich jetzt vielleicht theologisch ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, Gott hat uns ein gutes Gehirn geschenkt, oder? Amen. Und wir dürfen unseren gesunden Menschenverstand benutzen. Und wir müssen nicht bei jeder Frage des Tages das Vergeistlichen. Ob ich Spaghetti oder Fusilli koche, das ist egal. Da muss ich nicht den Heiligen Geist vorher um Erlaubnis bitten. Aber wisst ihr, Gott hat uns in Bezug auf Entscheidungen treffen einen richtigen Schatz in seinem Wort geschenkt. Wir lesen weiter. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und jetzt kommt das Wichtige. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, nämlich das, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das Fundament ist, wir lieben und kennen Gott. Wir stellen ihm unser ganzes Leben zur Verfügung. Wir sind lebendige Opfer. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir aus der Beziehung und Freundschaft zu ihm alle Bereiche unseres Lebens ihm anvertrauen und ihm sagen, du bist nicht nur der Herr für die Vergebung meiner Sünden, sondern du bist der Herr meines ganzen Lebens. Für Beziehung, für Freundschaft, für Arbeit, überall, wo ich bin und was ich habe, bist du der Herr. Partnerschaft, Finanzen, auch das Ehrenamt, deine Zeit, wie du sie einsetzt. Und dann kommt der wichtige Punkt. Wir passen uns nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern wir lassen unser Denken von Gott verändern. Unsere Gedanken sind vollkommen auf ihn ausgerichtet und dann erkennen wir Gottes Willen ganz automatisch. Wisst ihr, ein Maßstab ist ein Verhältnis, das angibt, wie stark eine Abbildung auf der Karte in einem Plan oder Modell gegenüber der Realität vergrößert oder verkleinert ist. Und wisst ihr, das ist kein Geheimnis, aber der Maßstab Gottes ist ein ganz anderer Maßstab als dieser Welt. Wenn wir uns Tag ein und Tag aus mit den Dingen der Welt füttern, dann wird das unser Maßstab. Und dann sind die Dinge, die im Reich Gottes wichtig sind, die Gottes Herz berühren, die kommen uns dann plötzlich ganz klein vor. Wenn wir es aber andersrum machen, wenn wir uns füttern mit dem, was Gott wichtig ist, was sein Wort uns sagt, dann werden uns auch diese Dinge wichtiger und größer erscheinen. Und wisst ihr, der Trend geht mittlerweile gar nicht nur darum, dass es sich jeder um sich selber dreht. Ne, das war vor 15, 20 Jahren, wo so dieses egoistische Ich sitze auf dem Thron. Jetzt gibt's sogar den Trend, dass Leute sich selber zur Gottheit machen. Kein Scherz, wir haben Leute bei uns in der Gemeinde, die sich vor anderthalb Jahren bekehrt haben, die ganz tief in so Selbstfindungssachen drin waren, wo es erwecke die Göttin in dir. Nein. Der Heilige Geist darf in dir leben, aber in dir selber. Du bist keine Göttin, versteht ihr? Und da müssen wir die Maßstäbe Gottes kennen. Und wenn alles dunkel um dich herum scheint, das war auch in dem Lobpreislied drin, das fand ich so stark, und du gar nicht mehr weißt, links oder rechts, was sagt sein Wort? Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. In der Bibel sind uns alle Offenbarungen geschenkt. Wir müssen es nur aufschlagen und lesen. Die Welt sagt vielleicht, behalte alles Gute für dich. Was sagt die Bibel? Lebe großzügig und verschwenderisch mit deinen Gaben. Die Welt sagt, alle Wege führen schon irgendwie zu Gott. Nein, die Bibel sagt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt auch keinen anderen Weg außer ihm. Die Welt sagt vielleicht, du bist nur etwas, wenn du jung und hübsch bist. Was sagt die Bibel? Der Mensch schaut aufs Äußere, aber Gott schaut auf das Herz. Und es herrscht so ein Kulturclash zwischen der Welt und Gott und den Maßstäben. Und es ist so wichtig, dass wir Gottes Willen darin erkennen. Der Feind Gottes ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Und das beinhaltet auch, dass er dir einen ganz getrübten Blick auf den Willen Gottes gibt. Aber Gott sei es gedankt, durch Jesus Christus und den Heiligen Geist schenkt er uns die Möglichkeit, ihn zu kennen und dadurch seine Maßstäbe zu verstehen. Wisst ihr, als Kirchengründerin werde ich oft gefragt, Niki, was soll ich in der Situation XY machen? Und nicht selten ist da so eine Erwartungshaltung dabei, dass vielleicht so eine auditive, wahrnehmbare Stimme sofort präsent ist oder der Schriftzug im Himmel. Und ich sage oft, wir können super gerne dafür beten, aber zu diesem Problem steht schon ziemlich viel in der Bibel drinne. Und dann schlagen wir das Wort Gottes auf und dann sehen wir, wow, wir brauchen dafür keine neue Offenbarung. Wir brauchen, dass der Heilige Geist es uns lebendig macht. Aber die Offenbarung ist in seinem ewigen Wort schon verankert. Ich habe mal ein paar Fragen mitgebracht, so als little Q&A. Zum Beispiel diese geistliche Frage. Soll ich mich taufen lassen? Ist es überhaupt nötig? Du hast diese Fragen bestimmt oft gehört. Wir auch. Ist es wirklich nötig, dass ich mich jetzt taufen lasse? Hey, wir lesen in Matthäus 28, 20, was geht in die Welt, macht zu Jüngern und tauft sie. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Philippus dem Äthiopier begegnet, ihm das Evangelium in Kürze gibt, er bekehrt sich und die sehen diesen Tümpel und sagen, hier ist Wasser, was hindert's mich, getauft zu werden? Jetzt gerade erst in meiner Bibel lese, habe ich erst in Apostelgeschichte 10 nochmal neu verstanden, wie Petrus ganz klar wird, oh krass, Gott gibt den Heiligen Geist ja sogar den Nichtjuden. Wenn das so der Fall ist, dann ist bestimmt auch Taufe was für sie. Und wisst ihr, natürlich kann man über die Details sprechen. Wo lasse ich mich taufen? Wann lasse ich mich taufen? Im Sommer draußen im Rhein oder mag ich es lieber hier in dem Pool? Aber wisst ihr, auf eine Bekehrung folgt als logischer Schritt die Taufe. Da brauchen wir nicht groß irgendwie kramen. Dann eine andere Frage, soll ich in die Kirche spenden? Was sagt uns denn die Bibel zum Geld? Ganz schön viel. Sie warnt uns davor, Geld zu unserer Gottheit zu machen und zu unserem Götzen zu machen. Sie sagt uns, sammelt eure Schätze wo? Im Himmel, wo es die Motten nicht zerfressen. Genau. Und im Alten Testament finden wir ein richtig schönes Prinzip vom Zehnten geben. Und wisst ihr, ich sehe dieses Prinzip vom Zehnten nirgends, dass es im Neuen Testament widerrufen wird. Ich sehe Ergänzung, dass Paulus sagt, hey, es soll freiwillig geschehen, es soll verantwortungsvoll passieren, es soll freudig geschehen und auch es darf auch planvoll sein. Ja, es gibt eine Stelle, wo er sagt, sammelt immer am 1. des Monats und wenn ich komme, ist genug Missionspfand da. Ich kann dir nicht vorschreiben, wie viel du in dein geistliches Zuhause gibst, aber ich kann dir anhand der biblischen Texte sagen, dass ich den Zehnten als ziemlich biblischen Maßstab und Wert sehe. Und ich würde dich ermutigen, Gott einfach mal zu bitten, was darf ich in mein geistliches Zuhause geben? Ich habe noch eine Frage mitgebracht. Soll ich in der Kirche ehrenamtlich mitmachen? Auch eine gute Frage, oder? Also Pastoren suchen immer Mitarbeiter in jedem Bereich. Das ist eine gute Frage und das ist eine leichte Antwort. Ja, ja, du sollst mitmachen. Ja, wenn du jetzt auf ihn jetzt die ganze Zeit nicht gehört hast, hör auf mich. Ja, du sollst mitmachen. Die Bibel ist voll von Menschen, die schräg sind, die wirklich große Päckchen mit sich tragen und die alles andere als perfekt sind. Aber aus irgendeinem Grund hat Gott es sich so überlegt, Geschichte mit den Menschen zu schreiben, Kirche mit Menschen zu bauen. Er hat es sich so ausgedacht, das ist nicht meine Idee, er will Reich Gottes mit und durch uns bauen. Und wir lesen von Prostituierten, wir sehen von Greisen, wir lesen von Waisen, zu Jungen, von Frauen und von Männern, alles ist dabei. Aber was wisst ihr, was die Wahrheit ist? Gott nutzt diejenigen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Der Leib Christi wird in 1. Korinther als ein Körper dargestellt mit vielen Gliedern und jedes Teil wird gebraucht. Und manche von euch, ihr disqualifiziert euch, ihr sagt, ich bin der Blinddarm. Man braucht mich nicht, man kann mich auch rausoperieren und der Mensch lebt trotzdem weiter. Ja, aber wusstest du, dass der Blinddarm trotzdem reich an lymphatischem Gewebe ist? Und das ist wichtig für die Entwicklung und die Regulation des Immunsystems bei Kindern. Das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es mag sein, dass der Leib Christi ohne dich irgendwie zurechtkommt. Aber die gesunde Darmflora einer Kirche, die willst du aufs Spiel setzen? Nein, du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht, nicht umsonst. Erzählt Jesus das Gleichnis von den Talenten. Setz ein, was Gott in dich hineingelegt hat. Wichtige Frage, betrifft sicherlich auch den einen oder anderen hier. Soll ich diesen ungläubigen, aber wahnsinnig gut aussehenden Menschen daten? Die Partnerwahl ist eins der Themen, die wirklich viele Christus-Nachfolger ganz stark bewegt. Und ich möchte zu dieser Frage sagen, es gibt Ausnahmen, natürlich. Aber Paulus ermahnt die Gläubigen in Korinth auch, kein ungleiches Joch auf sich zu nehmen. Was in unserem Kontext so viel bedeutet wie, es gibt einfach zu viele Reibungspunkte, wenn dein Partner nicht genauso doll Jesus liebt, wie du es tust. Werte, Ziele, Lebensausrichtung. Man kann sich ganz viel Herzschmerz ersparen, wenn man jemanden datet, der Jesus wirklich im Fokus seines Lebens hat. Und das kann ich den jungen Menschen und denjenigen, die sich nach Partnern so sehr sehnen, einfach nur ans Herz legen. Nimm diesen Maßstab Gottes aus seinem Wort und sag, ja, ich will nichts weniger als jemand, der Jesus liebt und in seiner Kirche Vollgas gibt und all in ist. Auch eine Frage für uns alle heute Morgen. Wie soll ich mit Menschen umgehen? Was ist der Wille Gottes mit Menschen, die mich total nerven? Und jeder kennt diese Menschen, die in einem etwas auslösen, also jetzt nichts Gutes auslösen. Du hast vielleicht den Arbeitskollegen, der ständig Kommentare über dein Aussehen macht. Die Tante, die ständig fragt, warum du noch nicht verheiratet bist. Der Nachbar, der alle Regeln Deutschlands kennt und dir jetzt verbietet, auf deinem Balkon zu grillen. Wisst ihr, die goldene Regel aus Matthäus 7, die ermutigt uns. Wie lautet die goldene Regel? Dass wir andere so behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen. Und das bringt uns automatisch in eine Position, wo wir den anderen höher stellen als uns, wo wir mehr geben, wo wir die Extrameile gehen, wo wir wertschätzend, liebevoll, gnädig und geduldig sind, weil das unsere Leitlinie ist. Und das möchte ich auch along those lines noch gerne ergänzen. Wenn sich dir die Möglichkeit anbietet, andere zu segnen, für andere da zu sein, andere zu helfen, großzügig zu sein, dann kannst du das aus einer Freiheit, aus deinem Herzen tun. Das ist der Wille Gottes. Niemand sagt, geh über deine Grenzen hinaus, das meine ich nicht. Aber Gott hat dir eine Kapazität geschenkt. Die brauchst du auch nicht vergleichen. Es gibt Leute, die laufen auf einer höheren Kapazität als andere. Aber Gott hat dir eine Kapazität geschenkt und in der darfst du gesunde Entscheidungen treffen. Du darfst in den Öffis den Platz freimachen. Du darfst der Nachbarin die Einkäufe nach oben tragen, wenn sie das möchte. Nicht jeder Akt der Nächstenliebe muss im Geist errungen werden. Jesus lädt uns ein, Hände und Füße für ihn zu sein. Und wisst ihr, Gottes Wille ist in seinem Wort offenbart. Und ihr könnt in alle Themen nochmal reinschauen. Freundschaft, Beziehung, Familienleben, Finanzen, Ehe, Dienst. Du findest zu allen Themen eine Antwort. Und weil sein Weg uns nicht in die Irre führt, sondern ein Licht ist auf unserem Weg. Und das bedeutet nicht, dass Gott nicht anders sprechen oder seinen Willen kundtun kann. Er benutzt die Natur. Er benutzt die Stille. Er benutzt auch andere Menschen und deren Weisheit. Er benutzt natürlich auch Kunst, Musik und Prophetien, um uns zu uns zu sprechen, um uns zu leiten. Aber wisst ihr was? Diese Dinge stehen nie in einem Widerspruch zum Wort Gottes. Das ist ganz wichtig. Gott hat dir vielleicht zum Thema Taufe einen prophetischen Moment geschenkt. Aber wenn der nicht im Einklang ist mit dem Wort Gottes, dann ist etwas in Schieflage geraten. Gott freut sich darüber, wenn wir ihn einbeziehen. Jakobus 1, Vers 5, ich habe euch noch einen Vers mitgebracht. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen. Ich liebe es, dass ich zu Gott mit allem kommen darf. Dass ich sagen kann, Herr, ich habe 5 Kinder und ich muss 5 unterschiedlich erziehen. Herr, das ist die Zeit, die ich habe und das ist, was Menschen wollen und das ist, was ich geben kann. Wo soll ich Prioritäten setzen? Aber wisst ihr, dass Gott Erkenntnisse schenken kann, müssen wir es machen wie Jesus und wie Elia. Was hat Jesus gemacht? Er hat sich abgesondert, er war alleine, er hat sich diese Zeit genommen. Und was hat Elia gemacht? Er ist still geworden. Denn nur so konnte er im Flüstern des Windes Gottes Stimme hören. Gottes Wille ist, dass wir ihn kennen und ihn lieben, in echter Freundschaft mit ihm leben. Sein Wille ist es, dass wir Weisungen für unseren Alltag aus seinem Wort ziehen. Er spricht auf so vielfältige Weise zu uns, auch durch unseren gesunden Menschenverstand, durch sein geschriebenes Wort, durch Prophetien. Aber was ist mit dieser großen Frage Berufung? Die möchte ich euch heute Morgen nicht vorenthalten und ich hoffe, ihr habt noch Kraft für den letzten Punkt. Was ist meine Berufung, der Wille Gottes? Und that's a big one. Und wenn ich ganz ehrlich bin mit euch, ist das eine Frage, die mich all meine Teenie-Jahre ganz, ganz stark umtrieben hat. Ich war mit 14 auf einer Holland-Freizeit mit Tante Elisabeth und dort habe ich das erste Mal gebetet, Wille Gottes geschehe in meinem Leben. Und sie hat auch eine Betonung darauf gemacht, dass wir sagen, Wille Gottes geschehe in meinem Leben. Und von diesem Zeitpunkt an war ich ganz aktiv am Überlegen, Herr, was willst du von mir? Innerlich war immer so die Sorge, oh nein, was ist, wenn ich die Berufung verpasse? Ich bin bei fast jedem Get It. Wer ist Get It alt unter euch? Das ist nicht ganz so alt wie Emser Straße, aber nach vorne gegangen, auf Knien. Herr, willst du, dass ich in die Mission gehe? Herr, willst du, dass ich einen weltlichen Job mache? Herr, was willst du? Und es hat mich einfach umtrieben. Und wir hatten einmal eine AVC-Freizeit über Ostern hier in diesen Gemeinderäumlichkeiten. Und ich weiß noch, Stefan, wie ich zu dir gegangen bin. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber du hattest ein Bild, weil ich gesagt habe, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann bitte bete. Und du hast ein Bild für mich gesehen und ich teile es mit euch heute Morgen. Du hast gesehen, wie ich einen großen Topf habe und wie ich mit einer Schöpfkelle ganz vielen Leuten in ihre Schale gebe. Und es war eine Missionsfreizeit. Und deswegen war natürlich meine Frage, okay, kannst du was zu den Händen sagen? So hast du gesagt. Und das ist das Schöne. Du hast gesagt, die Hände hatten keine spezifische Hautfarbe. Und dann hast du ergänzt, Gott möchte dich gebrauchen, wo du bist, unabhängig von einer Nation und einem Land erstmal. Ich soll einfach anfangen und dranbleiben und bildlich gesprochen einfach aus meiner Kelle einfach geben. Und wisst ihr, dann kennen wir Menschen, die haben ganz klare Eindrücke von Gott bekommen. Mein Mann, der war 12 Jahre, als er auf einer Jugendkonferenz von 2 fremden und unabhängigen Personen darauf angesprochen wurde, dass er mal Pastor werden wird. Ich verstehe, wenn dann Unmut aufkommt. Herr, wieso sprichst du zu dem einen so deutlich? Und ich krieg so ein vages Bild mit einer Suppe. Und dann gibt's andere Leute, die haben vielleicht, hören vielleicht gar nichts. Aber weißt du, wir sehnen uns oft, dass wir so in die Wolken gucken und dass dann da steht Lehrerin, Evangelistin, Pastorin, Leiter, Diener, was auch immer. Aber rückblickend war dieser Eindruck von diesem Topf war genau richtig für mich. Denn so allgemein wie dieses Bild war, so spezifisch waren meine Schritte im Glauben. Ich war treu, wo ich war. Ich habe aus der Suppe geschöpft bei den Rangers, also buchstäblich, aber auch praktisch und geistlich. Ich habe an meine Schüler Wissen verteilt, aus meiner Kelle ausgeteilt. Und wisst ihr, was ich jetzt tue? Jetzt verteile ich geistliche Nahrung in Bamberg. Ich bin mir ganz sicher, dass die Hände, die du gesehen hast, fränkische Hände waren. Gottes Wege sind nicht immer unsere Wege. Und auch wenn ich jedem von euch diesen Schriftzug in den Wolken gönnen würde, glaube ich, dass Gott zu manchen Menschen deutlicher sprechen muss. Wie sonst kommt ein Banker aus Dresden nach Erzhausen und dann nach Wiesbaden? Wie kommt sonst ein Amerikaner nach Wiesbaden und dann nach Bamberg? Manche Leute brauchen ein ganz intensives Wort, um dran zu bleiben. Das glaube ich. Aber ich glaube auch 100%, dass Gott jeden einzelnen Menschen von uns, unabhängig von einem vollzeitlichen Dienst, einzigartig und besonders gemacht hat, mit Gaben und Talenten ausgestattet hat. Wisst ihr, wir lesen das in Matthäus 25, dort ist es das Gleichnis vom Verwalter. Und der gute Verwalter hat diese Talente, die er an seine 3 Diener verteilt, an den einen 1, an den einen 2, an den anderen 5. Er geht auf Reise und er sagt, hier, bitte wirtschaftet damit. Und er kommt zurück und was ist passiert? Die 2, die 5 und 2 haben es verdoppelt. Und er sagt, wunderbar, treu, ihr habt es gut gemacht. Und er ist ganz, ja, einfach ganz happy. Und der eine, der hat es vergraben aus Angst. Und wisst ihr, manchmal denken wir so, der hatte ja auch nur 1. Wenn ich nur 1 hätte, würde ich es auch vergraben. Aber wisst ihr, ein Talent war zur damaligen Zeit trotzdem extrem viel wert. Und wisst ihr, die Frage, die wir uns stellen müssen heute Morgen in Bezug auf unsere Berufung ist, was hat Gott mir denn überhaupt anvertraut? Was sind meine Talente? Was darf ich gewinnbringend für ihn einsetzen? Was soll ich nicht vergraben? Und wisst ihr, wir laden bei uns in Bamberg immer zu Next Steps ein und ihr macht es auch zu diesem wundervollen Sonntagsnachmittag am 17.8. Next Steps ist ein großartiges Tool, dass Menschen ihre Gaben und ihre Talente und ihr Profil in den Gaben erkennen dürfen. Und wisst ihr, ich persönlich definiere Berufung als zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wo ich all meine gottgegebenen Gaben zu seiner Ehre einsetze. Und wir sind alle dazu berufen, Gott zu lieben, mit aller Kraft. Wir sind alle dazu berufen, das Evangelium zu verkünden und in die Nachfolge zu rufen, Stichwort Zeugendienst. Und natürlich gibt es Leute, die in den vollzeitlichen Dienst gehen. Wir lesen in Epheser 4 vom 5-fachen Dienst. Das möchte ich euch auch noch kurz mitbringen. Hier sitzen einige, ihr seid berufen zum Apostel sein. Ihr seid gesandt mit Autorität für Gemeindebau. Das sind Menschen mit ganz viel Vision. Dann gibt's Propheten, die haben Worte, Bilder, Visionen, Träume, die sie weitergeben, um zu ermutigen und zu ermahnen. Dann gibt's Hirten, sie leiten, sie betreuen die Gemeinde, sie kümmern sich um die Schafe. Und wisst ihr, das ist nicht nur der Hauptpastor, Du kannst auch als Kleingruppenleiter ein Hirte sein für die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Oder als Bereichsleiter. Dann gibt's Lehrer, sie erklären das Wort Gottes einfach und tief. Und es gibt natürlich Evangelisten, die immer bereit sind, die frohe Botschaft von Jesus zu verbreiten. Warum haben wir das? Die Bibel sagt, dass es dafür da ist, dass die Gemeinde gestärkt wird, dass sie aufgebaut wird und dass der Leib Christi zur Einheit geführt wird, zur Wachstum und Reife und zur Dienstfähigkeit. Aber es gibt auch Diakone. Das sind diejenigen, die mit praktischen Aufgaben dienen. Sie organisieren, sie verwalten, sie helfen. Wir lesen von einem Barnabas, der sein ganzes Hab und Gut verkauft hat und mit Großzügigkeit gedient hat. Wann hast du das letzte Mal über Bezalel und Oliab nachgedacht? Ich habe euch was mitgebracht. Der Herr sprach weiter zu Mose. Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und den Enkel Hurs vom Stamm Juda auserwählt. Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen, Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze zu schaffen, Edelsteine zu schleifen, einzufassen und Holz zu schnitzen. Ich habe ihm Oholiab, Ahiasamas Sohn vom Stamm Dan, zur Seite gestellt. Außerdem habe ich alle künstlerisch Veranlagten begabt, sodass sie all diese Dinge anfertigen können, die ich ihnen aufgetragen habe. Und wie geht's dann weiter in dieser Auflistung? Dann geht's darum, wie die Stiftshütte und die Bundeslade gestaltet und hergestellt wurden. Amen. Gott liebt kreative Handwerker. Amen. Er braucht Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und dann die Vision von Gott umsetzen können. Die lokale Kirche braucht Apostel, Hirten, Lehrer, Evangelisten, Diakone, Propheten und Handwerker. Aber wisst ihr was? Er braucht einfach Menschen, die sagen, ich habe 2 Fische und 5 Brote und ich stelle dir alles zur Verfügung, was ich habe. Und in diesem Bereitstellen von deinen Fischen und deinen Broten ist eine wunderbare Schnittmenge von dem, was du kannst und dem, was dir auch Freude bereitet. Und das ist so ein Sweet Spot deiner Berufung. Was du kannst und was dir Spaß macht. Für einige Menschen bedeutet das heute Morgen, dass du in den vollzeitlichen Dienst kommst. Das spürst du, dass du vielleicht aufs Missionsfeld zurückgehst. Das ist dein Sweet Spot. Das, was du kannst und was dir Spaß macht. Aber für die allermeisten ist der perfekte Ort, um deine Berufung zu leben, die lokale Kirche. Und das erinnere ich uns heute Morgen alle daran, dass Gott uns berufen hat, treu zu sein. Die Bibel hat ein ganz klares Konzept davon. Wer im Kleinen treu ist, wird über große Dinge gesetzt. Wenn du überzeugt bist, dass du ein Konferenzsprecher bist und dazu berufen bist, zu den Massen zu sprechen, dann starte mit einer Kleingruppe. Starte mit dem Input geben. Niemand kommt einfach auf eine Bühne. Es startet in einem kleinen Kreis. Und das ist das Wunderbare. Ich teile das Bild der Suppe mit euch heute Morgen. Denn du teilst und Gott führt wieder auf. Die wenigsten von euch das Wunderbare ist, Gott füllt auf. Und wir müssen nicht unbedingt in der Zukunft schon alles verstehen oder sehen oder da schon an diesem Platz sein, sondern wir dürfen im Hier und Jetzt anfangen. Und deswegen ist meine Frage, was kannst du gut? Was bereitet dir Freude? Und dann fang an, Gottes Träume zu träumen. Vielleicht ist deine Berufung die beste Gastgeberin einer Kleingruppe zu sein. Oder vielleicht hat Gott dir einen wunderbaren Job geschenkt und deine Berufung ist, dass deine Kirche finanziell freisteht. Es gibt Leute, die geben ihren 90. und leben von ihrem 10. Das gibt es. Vielleicht ist deine Berufung im Kindergottesdienst, bei Rangers, bei Straßeneinsätzen und die Liste ließe sich noch so lange fortsetzen. Aber das Wichtige ist, dass wir heute Morgen im Hier und im Jetzt anfangen mit den Gaben und Talenten, die Gott dir geschenkt hat. Wo du sagst, ich bin all in, ich bin treu und ich vertraue dir. Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus hat zu 5000 gepredigt, er hat zu 12 gepredigt, er hat zu 3 und auch manchmal nur zu einer Person gepredigt. Wir Menschen machen da eine Wertigkeit draus. Ah, nur wenn ich zu so vielen Menschen spreche oder das Evangelium nur in einer großen Masse verkünde, dann hat es einen ewigen Impact. Aber weißt du was, deine Worte deinem Arbeitgeber gegenüber, die Worte deinem Kollegen gegenüber, die machen einen Unterschied. Wie du im Klassenzimmer sprichst mit deinen Schülern, was keiner sieht, weil die Türen sind zu, das macht einen Unterschied. Und ich möchte noch ein Wort an die Eltern in diesem Raum richten. Deine väterliche Liebe und deine mütterliche Fürsorge, das ist, was einen Unterschied in Ewigkeit macht. Es fühlt sich nicht immer so an, ich weiß es. Zwischen Wäschebergen, Windelchaos, Legosteinen auf dem Boden und Geschwisterstreit muss man sich manchmal vor Augen führen. Es ist das größte Privileg meines Lebens. Und es ist ein Vorrecht, dass ich diese Kinder haben darf. Aber wisst ihr, aufgrund von kranken Kindern habe ich zum Beispiel im Juli unser Evangelisationswochenende samt Straßeneinsatz in der Stadt verpasst. Und eine Woche später konnte ich auch nicht auf eine Hochzeit gehen. Und da muss man sich erinnern, okay, ich verpasse jetzt einiges, aber trotzdem investiere ich in etwas Ewiges. Im Psalm 127 steht, und das zitieren wir oft, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Aber was wir dann nicht weiterlesen, ist, sie sind wie Pfeile in einem Köcher, die abgeschossen werden sollen. Und das ist ein Bild für unser Leben, dass wir unsere Kinder weiter und tiefer und stärker in ihr Leben aussenden, dass sie auf unseren Schultern bauen dürfen. Und wenn du keine leiblichen Kinder hast oder deine Kinder sind schon aus dem Haus, geistliche und Mamas und geistliche Papas werden händeringend gesucht. Glaub mir, der Bedarf ist so groß nach einer Stimme der Ermutigung. Ich möchte zum Abschluss einen sehr bekannten Vers mit euch teilen. Aus Sprüche 3, dort heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihm, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und der erste und der wichtigste Schritt ist, den wir gehen müssen, damit wir unsere Bestimmung voll erkennen, ihm zu vertrauen im Heute und zu gehen. Man muss nicht alles im Vorfeld kennen oder wissen oder jeden Schritt schon irgendwie klar vor sich haben. Egal, wo du dich auf der Reise befindest in Bezug auf den Willen Gottes für dein Leben, dieser Vers, der lädt uns ein, unser menschliches Gutdünken mal zur Seite zu schieben und zu sagen, Herr, ich verlasse mich ganz auf dich. Und wenn wir uns an ihn halten, dann wird er uns auch den Weg zeigen. Das ist ein Akt des Glaubens und ich bin die Erste, die zugibt, dass es so schwer ist, für mich die Kontrolle abzugeben. Aber wenn wir es wie Petrus machen, einen Schritt auf dem Wasser, werden wir erleben, dass er uns trägt. Manchmal ist es total unsicher und wir haben nur eine vage Vorstellung. Aber dann starten wir die Projekte im Glauben. Dann gehen wir los und wir merken, Gott schenkt Frieden. Gott schenkt Gelingen und er schenkt offene Türen. So war es in unserem Fall in Bezug auf den Bundeslandwechsel und die Gemeindegründung. Wir sind losgelaufen. Wir haben nicht alles direkt gesehen. Wir sind die ersten Schritte gegangen und Gott hat viele, viele offene Türen geschenkt, die uns gezeigt haben, wir sind im Willen Gottes unterwegs. Aber weißt du, in deinem Fall, wenn der Friede ausbleibt oder die Türen sich nur verschlossen anfühlen, seh das nicht als Niederlage. Seh das als einen Moment, wo du ruhig werden kannst, wo du resetten kannst, wo du fragen kannst, Gott, habe ich irgendwas falsch verstanden? Führ mich, ich will mich von dir leiten lassen, ich bin bereit für neue Visionen. Und hier sitzen einige, die glauben, sie haben ihr Leben an der Berufung oder am Willen Gottes vorbeigelebt. Und du hast dieses unglaubliche Gefühl von Scham und Versagen, aber dieses Gefühl kommt nicht von Gott, lass mich dir das sagen. Der Feind will dich in die Ecke stellen und sagen, oh, jetzt hast du so und so viele Jahre deines Lebens komplett an dem vorbeigelebt, was Gott für dich hatte. Und damit will er dich disqualifizieren. Aber das ist nicht der Wille Gottes für dein Leben. Gott möchte, dass du zu ihm zurückkommst. Wir sehen es all over the Bible, dass Menschen, die erst Umwege gegangen sind, trotzdem wieder auf den Straßen Gottes laufen können. Komm zurück zu ihm. Und ich möchte jetzt, dass wir in eine Zeit gehen, wo wir einfach das konkret machen dürfen. Und wir dürfen auf unseren Plätzen, wo wir sind, unsere Augen schließen. Und wir schauen nicht umher. Es ist ein Moment zwischen Gott und dir, wo du reagieren darfst und wo du Antwort geben darfst. In 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, dass Jesus uns gerettet hat und er hat uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Ganz zu ihm zu gehören. Und wenn du heute Morgen spürst, dass dieses Kennen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, diese innige Beziehung und diese Freundschaft zu Jesus etwas ist, was in deinem Leben gar nicht vorhanden ist, aber du spürst, du möchtest Jesus zu deinem Erlöser und deinem Freund deines Lebens machen, dann melde dich und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Bist du heute Morgen hier? Niemand schaut rum. Dann melde dich. Danke. Danke. Ich bete etwas vor und ich bete einfach die ganze Gemeinde, es nachzubeten, um es denjenigen auch leicht zu machen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich bekenne, ich brauche dich und ich bitte um Vergebung für meine Sünden. Ich öffne dir mein Herz und übergebe dir mein Leben. Von heute an sollst du der Herr meines Lebens sein. Führe mich durch deinen Heiligen Geist und hilf mir, dir nachzufolgen. Amen. Wir halten unsere Augen noch geschlossen. Ich möchte noch gerne für diejenigen bitten, die vor ganz konkreten Entscheidungen stehen. Sei es Berufswahl, Partnerwahl, geistliche Entscheidungen, die nächsten Schritte im Glauben. Und Gottes Wort sagt, wem es an Weisheit mangelt, der soll Gott darum bitten. Deswegen leg doch einfach als Zeichen, dass du Gottes Weisheit in deinem Leben brauchst, deine Hand auf dein Herz. Niemand schaut rum. Und ich möchte gerne für diejenigen bitten, die auch einfach diese Weisheit in ihrem Leben brauchen. Jesus, du siehst alle Hände, die jetzt auf ihrer Brust sind, Herr, als Zeichen, dass sie deine Weisheit brauchen, Herr. Als Zeichen, dass sie die Entscheidungen, vor denen sie stehen, die großen und die kleinen des Alltags, nicht ohne dich treffen wollen. Nicht ohne der Übereinstimmung mit deinen Maßstäben in deinem Wort, Jesus. Herr, sei es mini-kleine Sachen oder richtig große Sachen, Herr. Wir beten, dass du, Heiliger Geist, dein Wort aufschließt, Herr. Und es ganz neu, ganz deutlich machst, was du von jedem Einzelnen von uns möchtest, Jesus. Herr, wir gehen noch einen Schritt weiter, Herr. Alle diejenigen, die sagen, Herr, ich will dir dienen mit allem, was ich kann, mit allem, was ich bin. Und ich will dir heute Morgen sagen, ich habe verstanden, ich bin berufen, dich zu lieben. Ich bin berufen, dir treu zu sein. Und ich bin bereit, Suppe zu verteilen, egal an wen, da, wo du mich hingestellt hast, Mensch für Mensch. Herr, all diejenigen, die bete ich jetzt aufzustehen als ein Zeichen, um dir zu zeigen, Herr, du kannst sie gebrauchen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Herr, du kannst mich gebrauchen. Ich weiß, dass meine Berufung ist, dich zu lieben und dir treu zu sein. Dann steh auf und Gott möchte dich heute Morgen ganz stark salben dafür. Davon bin ich überzeugt. Jesus, ich danke dir, dass in diesem Raum Evangelisten stehen, hier stehen Propheten, hier stehen Diakone, hier stehen Handwerker, hier stehen Pastoren, hier stehen Lehrer, hier stehen Menschen mit 2 Fischen und 5 Broten, die sagen, Herr, du kannst alles haben, was ich habe. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt mit einer ganz neuen Salbung kommst, Herr. Mit einer neuen Ausrüstung im Heiligen Geist, Jesus. Mit einer ganz neuen Sensibilität für dein Reden, für dein Sprechen, für die Möglichkeiten, die du schenkst, Jesus. Die offenen Türen durchzugehen, Jesus. Für neue Kraft, Jesus. Die Aufgaben und die Aufträge, die du ihnen anvertraut hast, auszuführen. In Jesu Namen. Herr, nicht um unseres Namens Ehre, Herr, sondern um deinen Namen groß zu machen, Herr. Wir wollen in diesem Sweet Spot sein, wo das, was wir können, das, was uns Freude macht, dir Ehre bereitet, Jesus. Hilf uns, genau diese Bereiche zu identifizieren, Herr. Stell uns Menschen an die Seite, die uns beraten und begleiten, Herr, wir können es nicht alleine tun. Die sagen, ich sehe etwas in dir und ich gebe dir die Möglichkeit, dich auszuprobieren, Herr. Oh Jesus, ich bete einfach, dass niemand hier rausgeht, ohne diese Entscheidung im Herzen getroffen zu haben, Herr. Dir zu dienen, ist das größte Vorrecht unseres Lebens, Herr. Es ist die größte Ehre, Jesus. Herr, und egal, ob wir daran verzweifeln im Spielzimmer unseres Kleinkindes und da nicht das große Ganze sehen oder ob du uns berufen hast, auf den großen Bühnen zu stehen, Jesus. Ich danke dir, dass wenn wir mit dir zusammenleben in Freundschaft, dass die Dinge einen ewigen Unterschied machen, Herr. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen.